denke, wir sind alle mitgenommen in diesen Lobgesang und das soll diesen Tag heute prägen. Ich frage erstmal, bin ich richtig zu verstehen? Mikro ist richtig ausgerichtet. Okay. Dann will ich noch den Müttern heute ist ja Muttertag, ganz herzlich gratulieren. Wir sind froh, dass es euch gibt. Ohne euch gäbe es uns nicht. Ist nun mal so. Ja, vielen herzlichen Dank für alle mütterliche Liebe. Heute geht es im Gottesdienst, in der Predigt, um Weisheit. Die Weisheit hängt natürlich auch ganz stark mit dem Gotteslob zusammen. Gott und Weisheit. Und es geht um Sprichwörter. Sprichwörter sammeln ja gewissermaßen die Weisheit, konzentrieren sie so für den Alltag. Sprichwörter gehören zur Volksweisheit. Und einige bekannte stammen aus der Bibel, aus dem Buch der Sprüche im Wesentlichen. Ich brauche nicht viel dazu zu sagen. Ich höre: Wer anderen eine Grube gräbt, fällt selbst hinein. Steht in der Bibel so. Nächstes. Schon schwieriger, nicht? Nächstes Bild, wo der so schön pennt. Den Seinen gibt's daher im Schlafe. Gut, genug zu raten, die anderen stehen schon dort. Hochmut kommt vor dem Fall. Oder alle Wasser laufen ins Meer. Sogar zwei Bücher, die ich im Internet gefunden habe, die den Bibeltext tragen. Alle Wasser laufen ins Meer. Natürlich, der Mensch denkt und Gott lenkt. Und natürlich, Prediger Salomo, aus dem der Text heute kommt, alles hat seine Zeit. Ja, Weisheit. Die Weisheit in dem Predigttext kommt als Person, als eine eigenständige Person. Das ist einmal gewöhnungsbedürftig. Also wir hören aus dem Buch der Sprüche Salomo, dem 8. Kapitel: Der Herr hat mich schon gehabt in Anfang seiner Wege, ehe er etwas schuf von Anbeginn her. Ich bin eingesetzt von Ewigkeit her, im Anfang, ehe die Erde war. Als die Meere noch nicht waren, ward ich geboren. Als die Quellen noch nicht waren, die vom Wasser fließen, ehe denn die Berge eingesenkt wurden, vor den Hügeln ward ich geboren. Als er die Erde noch nicht gemacht hatte, noch die Flutern darauf, noch die Schollen des Erdbodens, als er die Himmel bereitete, war ich da. Als er den Kreis zog über den Fluten der Tiefe, als er die Wolken droben mächtig machte, als er stark machte die Quellen der Tiefe, als er dem Meer seine Grenze setzte und den Wassern, dass sie nicht überschreiten seinen Befehl, als er die Grundfesten der Erde legte, da war ich als sein Liebling bei ihm. Ich war seine Lust täglich und spielte vor ihm alle Zeit. Ich spielte auf seinem Erdkreis und hatte meine Lust an den Menschenkindern. So hört nun auf mich, meine Söhne. Wohl denen, die meine Wege einhalten. Hört die Mahnung und werdet weise. Und schlagt sie nicht in den Wind. Wohl dem Menschen, der mir gehorcht, dass er wache an meiner Tür täglich, dass er hüte die Pfosten meiner Tore. Wer mich findet, der findet das Leben und erlangt Wohlgefallen beim Herrn. Wer aber mich verfehlt, der zerstört sein Leben. Alle, die mich hassen, lieben den Tod. Weisheit. Was ist Weisheit? Viel zu wissen reicht noch nicht. Danke. Viel zu wissen reicht noch nicht. Denke so ein Quizmaster, Quiz sind ja heute sehr beliebt, Quizshows, Quizsendungen. Es reicht noch nicht zu wissen, welcher Fußballer nun mal vor x Jahren welches Tor geschossen hatte oder ja, welche Schwiegermutter, welcher Schauspielerin dies und jenes sagte. Einer lässt sich sogar Quizgott nennen. Ich habe da immer so meine Schwierigkeiten, nicht? Das ist noch nicht Weisheit. Letztlich hat Weisheit etwas mit konkretem Leben, Lebenssituation zu tun, dass man das Leben meistern kann und dass man vielleicht auch einen Tipp, einen guten Rat für jemand anderes hat in einer bestimmten Lebenssituation. Letztlich ist Weisheit doch wohl, dass man sein Leben in Einklang mit Gott bringt. Denn echte Weisheit ist ganz eng mit Gott verknüpft. Wo Menschen mit Gott leben, da beginnt Weisheit. So sagt es auch das Wort der Sprüche, Prediger Salomo: Der Weisheit Anfang ist die Furcht des Herrn. Und den Heiligen erkennen, das ist Verstand. Also Weisheit und Verstand und Wissen sind verschiedene Dinge. Sprüche, Kapitel 28. Wer sich auf seinen Verstand verlässt, ist ein Tor. Wer aber in der Weisheit wandelt, der wird entrinnen. Und dieser Salomo, der kommt sogar zu dem Ergebnis, dass Gottlosigkeit einfach Torheit, Dummheit ist, angesichts des Wunders der Schöpfung, bei Gottlosigkeit zu bleiben. Wie verhält sich Glaube und Vernunft? Einer hat mal gesagt, wir kommen nicht durch die Vernunft zum Glauben, in seltensten Fällen jedenfalls, aber durch den Glauben kommen wir zur Vernunft. Da ist zu fragen, wer ist Gott und wer sind wir? Jetzt ist er ausgestiegen. Zu den Büchern der Weisheit gehört auch das Buch Hiob. Hiob ist uns bekannt, sprichwörtlich die Hiobsbotschaften. Gott nimmt ihm alles, was er hat, bis hin zur Gesundheit. Familie, alles genommen. Und Hiob streitet mit Gott, ringt mit ihm, schreit zu Gott, obwohl er das alles nicht versteht, bleibt er dennoch bei Gott. Und das ist das Wesentliche, wie auch ein anderes Psalmwort sagt: Dennoch bleibe ich stets bei dir. Und wenn es noch so knüppeldick kommt, und Gott, was tut er? Er führt ihn aus der Enge in diese große Weite. Er lässt ihn in die Sterne schauen und gibt ihm einen kleinen Tipp. Du löse doch mal bei diesem Sternbild des Orion den Gürtel. So eine Kleinigkeit doch im Anblick des Kosmos. Löse doch mal den Gürtel. Und hier weiß, wer ist er und wer ist Gott? Da wird klar, meine Gedanken nicht eure Gedanken. Und im Anblick dieser Firmamente, na gut, der DDR-Zeit, ich kann mir nur entsinnen, als Kind, als der Sputnik flog, der Hochmut dann, eine Karikatur, Gott auf den Wolken dargestellt als alten Opa und er hat eine Strichliste, Gott, der Herr, hat sich verzählet, weiß auch nicht, wie viel ihm fehlet, nicht wie lächerlich. So ein Ding von, ich weiß nicht, etwa einen Meter Durchmesser und dann dem Gegenüber, ja, der den Blick geöffnet hat für die Herrlichkeit Gottes, wie dem Psalm 8, wenn ich sehe, die Himmel deiner Fingerwerk, den Mond und die Sterne, die du bereitet hast. Was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst? Das ist ein Stück Weisheit, diese Erkenntnis. Und das Menschenkind, dass du dich seiner annimmst. Ja, schauen wir ruhig ein wenig hinein. Heute haben wir andere Möglichkeiten. Durch Hubble, durch dieses, ja, Satelliten, Teleskop, die Schöpfung zu schauen, in diese unvorstellbaren weiten Galaxien über Galaxien, in unendlich weiten Lichtjahren und wie schnell breitet sich das Licht aus. Herrlichkeit und Schönheit und Werden und Vergehen. Dieses kleine Stücklein Erde, dieses kleine Däublein Mensch darauf und doch so geliebt. Weisheit, die Größe Gottes zu erkennen und zu wissen gleichzeitig, er liebt uns, er ist unser Vater im Himmel. Die Weisheit Salomos ist berühmt. Bis heute kann man sagen, sprichwörtlich, Salomo der Weise spricht. Diese Weisheit ist eindeutig ein Geschenk Gottes. Können wir lesen im ersten Königebuch. In derselben Nacht aber erschien Gott dem Salomo, als er König wurde, nach David, seinem Vater. Und Gott sprach zu ihm, bitte, was ich dir geben soll. Und Salomo, so gib mir nun Weisheit und Erkenntnis, dass ich vor diesem Volk aus- und eingehe. Denn wer kann dies dein großes Volk richten? Und Gott gab ihm und viel mehr darüber hinaus. Bekannt diese eine Szene, die seine Weisheit beleuchtet. Da sind zwei Mütter mit zwei Säuglingen. Der eine Säugling stirbt und die Mutter tauscht schnell das Kind aus. Wer ist die Mutter des lebenden Kindes? Salomo, gut, jeder bekommt die Hälfte, hackt es durch. Die eine Frau rührt sich nicht groß, die andere stürzt auf das Kind zu, nein, dann soll es lieber die andere kriegen. Klar, wer die Mutter ist, die, die so liebt, bedingungslos, lieber weggibt, als dass dem Kind Schaden zugefügt wird. Weisheit. Die Fans kommen, die Verehrer kommen. Bekannt, die Königin von Saba, weit weg. Und sie lösen Rätsel, die Salomo gibt. Und die sagt, also von dem, was ich gehört habe, von deiner Weisheit, nicht die Hälfte ist. Nicht die Hälfte ist es. Weit, weit mehr. Und doch ist dieser weise Salomo nur ein Hinweis, eine prophetische Persönlichkeit. Dieser Friedenskönig, der keine Kriege führte, auf den hin, der der vollendete Friedenskönig ist, auf den Messias. Salomo ist ein Vorläufer, ein Unvollkommener, denn wir wissen durch dieses große Hofgelage und diese vielen Frauen ist er abgekommen, von dem nur Gott. Er verfällt der Abgötterei, das Reich verfällt nach ihm. Unvollkommen, dieser Friedenskönig. Vollkommen ist der andere im neuen Bund. Auffallend übrigens ihr werdet es gemerkt haben, diese Parallelen zwischen der Weisheit und dann, wie Jesus im Johannesevangelium beschrieben wird, mit dem Logos, dem Wort. Am Anfang war der Logos das Wort. Und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. Dasselbe war im Anfang bei Gott. Alle Dinge sind durch dasselbe gemacht und ohne dasselbe ist nichts gemacht, was gemacht ist. In ihm war das Leben und das Leben war das Licht der Menschen. Und die Weisheit Jesu war auffallend. Das wissen wir schon von dem 12-Jährigen, nicht wahr, wo sie erstaunt waren, was dieser Bursche von 12 Jahren so alles an Weisheit drauf hat. Und dann durchgehend bei Matthäus etwa im 13. Kapitel, wo er in der Synagoge spricht in seiner Vaterstadt, woher hat er solche Weisheit, dieser Zimmermannssohn, den wir doch da kennen? Und doch dann die Ablehnung, das Erschütternde, die Ablehnung. Johannes schreibt so, und das Licht scheint in der Finsternis, war doch Licht. Und die Finsternis hat's nicht ergriffen. Er war in der Welt und die Welt ist durch ihn gemacht, aber die Welt erkannte ihn nicht. Er kam in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden. Die Seinen der großen Masse nahmen ihn nicht auf. Obwohl Jesus viel, viel mehr als Salomo ist. Wie Jesus selbst klagt, Matthäus 12 finden wir das. Die Königin von Süden wird auftreten beim jüngsten Gericht mit diesem Geschlecht und wird es verdammen. Denn sie kam vom Ende der Erde, um Salomos Weisheit zu hören. Und siehe, hier ist mehr als Salomo. So Jesus selbst. Es ist und bleibt so, an Jesus entscheidet sich alles. War vor etlichen Jahren mal die Jahreslosung, in Jesus Christus liegen verborgen alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis. Ich denke, wir haben das alle noch im Ohr, diese Jahreslosung. In Christus verborgen die Schätze der Weisheit und der Erkenntnis. In diesen beiden Bildern haben wir einmal das Kosmische, aber dann auch, ja, was unbedingt dazugehört. Die Weisheit liegt darin, dass einer, ein Unschuldiger stirbt und den Weg zum Kreuz geht. Und da scheiden sich die Geister gewaltig, heute und damals auch schon. Erstaunliche Parallelen. Die Weisheit und Jesus. Die Weisheit vor der Erschaffung der Erde, so hörten wir es, wie auch Christus natürlich vor der Erschöpfung der Erde da war. So hatte es vorhin Jürgen gelesen aus dem Kolosserbrief. In Christus ist alles geschaffen, was im Himmel und auf Erden ist. Das Sichtbare und das Unsichtbare, es seien Throne oder Herrschaften oder Mächte oder Gewalten, es ist alles durch ihn und zu ihm geschaffen. Wie war die Jahreslosung? Verborgen. Christus verborgen alle Schätze der Weisheit und Erkenntnis. Eine Karikatur aus der frühen Christenheit in Rom. In Stein geritzt. da versteht jemand nicht, und man kann es ja auch nachempfinden. Was soll denn euer Gott, was soll denn das sein? Euer Gott, einer, der am Kreuz hängt und stirbt, und er macht sich drüber lustig. Ich habe im Internet Karikaturen des Kreuzes gefunden, also die bringe ich hier nicht. Das ist so eine Blasphemie. Furchtbar. Aber war ja auch schon gesagt, Paulus, das Wort vom Kreuz ist eine Torheit, die in die verloren gehen. Das hängt auch mit zusammen. Ablehnung des Kreuzes und verloren gehen, das ist so. Uns aber, die wir gerettet werden, ist es eine Gotteskraft. In Christus verborgen alle Schätze. Hier sieht das Wort wichtig. Schätze. Ja, sind manchmal verborgen, müssen gegraben werden. Nicht gleich zu sehen, was da im Acker liegt. Paulus schreibt über diese Schätze der Weisheit in diesen Israel-Kapiteln im Römerbrief, Römer 9 bis 11. Und er ringt ja darum, sein Volk hat Jesus abgelehnt. Er selbst wäre bereit, sich selber einzusetzen, damit das Volk gerettet würde. Er würde lieber verloren gehen, wenn nur Israel gerettet würde. Er weiß, das geht nicht. Da ist ein anderer da eingesprungen. Er kann es ja nicht. Aber Jesus. Und dann kommt er am Römer 11 zu diesem herrlichen Lobpreis. Oh, welch eine Tiefe und Reichtum beides. Es sprudelt aus ihm hervor, diese Begeisterung. Welch eine Tiefe und Reichtum beides, der Weisheit, die haben wir es wieder, und der Erkenntnis. Wie unbegreiflich sind seine Gerichte und unerforschlich seine Werke. Er weiß, Israel wird gerettet werden, der Bund bleibt, auch wenn es durch viele Gerichte hindurchgeht. Durch Jahrhunderte, wie wir heute wissen. Nur einige Schätze? Nein. Alle. Ausschließlich. Absolut. So haben wir es gesungen. Jesus sagt es, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Nicht ein Weg, nicht eine Wahrheit. Der Weg, die Wahrheit. Und so haben wir es zu bekennen heute, obwohl so vieles in Frage gestellt wird. Naja, aber auch und so hier, nicht wahr? Und man muss doch und man kann doch nicht so und muss auch tolerant sein. Der Weg. Die Wahrheit, das Leben. Welch ein Reichtum. Schon bei der Weisheit, wir haben es gehört im Predigtext. Wer mich findet, der findet das Leben. Wer aber mich verfehlt, zerstört sein Leben. Alle, die mich hassen, lieben den Tod. So sagt die Weisheit, so sagt Jesus. Und dann finden wir die Weisheit auch in der Gemeinde, der frühen Gemeinde. Das Wort der Weisheit als das erste Charisma, das Paulus aufzählt unter den neuen Geistesgaben, die er hier aufzählt. Und das betrifft uns. 1. Korinther 12, den einen wird durch den Geist das Wort der Weisheit gegeben. Das Wort der Weisheit. Man merkt hier, da kommt etwas aus einer Abhängigkeit. Da ist nicht einer so gefüttert mit Weisheit, dass er alles kann, wie zum Beispiel eben der Salomo und sofort losschießen kann. Das Wort der Weisheit wird gegeben stückweise. In eine bestimmte Situation hinein mit einem bestimmten Ziel. Dass da ein lösendes Wort, ein wegweisendes Wort gegeben wird. Für die Stunde. Für diesen Menschen, für diese Gemeinde. Jakobus sagt es so in seinem Brief, die Weisheit von oben her ist zuerst lauter, dann friedfertig, gütig. Lässt sich etwas sagen, ist reich an Barmherzigkeit und guten Früchten, unparteiisch, ohne Heuchelei. So ganz persönlich, so haben wir es erlebt, ich will mal ein Beispiel nennen, aus unserer früheren frühesten Dienstzeit. Da kommt ein junger Mann, wir waren ja im Sperrgebiet gewesen, ihr wisst das, von seinem Wehrersatzdienst zurück, DDR. Ein gläubiger Mensch wird zu uns geschickt. Und da erzählt er erstmal von sich. Er kommt aus einer Splittergruppe, einer religiösen, christlichen Splittergruppe, die eben nur das machen wollte, was in der Bibel steht. Da wird also kein Geburtstag gefeiert, da darf die Frau keine Hose anziehen, sondern muss ein Kopftuch tragen. Weihnachten und Ostern, das sowieso alles nicht. Manches andere auch, unter anderem beim Abendmahl keinen gegorenen Wein, das sei gesäuert, das hat er mit dem Brot verwechselt, mit dem Sauerteig. Also das war für ihn Sünde, wenn man das Abendmahl nahm mit gegorenem Wein. Naja, wir kannten erstmal, dass wir Brüder sind und argumentieren, das war für mich keine Möglichkeit. Wir haben erstmal zusammen gebetet und Gott meinte, ich werde schon richten. Diesen einen Punkt mit dem Abendmahl. Wir hatten uns in gewissen Abständen versammelt, missionarische Dienste Südharz, Bibelarbeiten gehalten, Gottesdienste miteinander gefeiert an einem bestimmten Ort, ein paar Tage lang. Und ich sagte, wir waren per Sie noch, kommen Sie mit. Aber eins fände ich nicht gut, wenn Sie sich vom Abendmahl ausschließen würden und auch wenn Sie ein schlechtes Gewissen hätten, finde ich auch nicht gut. So habe ich den armen Kerl dann so mitgenommen und wir haben Abendmahl gefeiert und er hat am Abendmahl teilgenommen und war hinterher fix und fertig. Jetzt habe ich mich versündigt, bewusst gesündigt, ja. Was tun? Und ein anderer aus unserer Gruppe, der auch aus der Enge in die Weite geführt wurde, der hatte plötzlich dieses Bild vor Augen von dem Petrus, wo es darum geht, die Menschen aus den umliegenden Völkern, den sogenannten Heidenvölkern, können die auch mit dazukommen? War ja bisher nicht möglich, verboten. Und er ist auf dem Dach, dem Flachdach seines Hauses und Gott gibt ihm eine Vision mit einem Laken von unreinen Tieren, die nach dem Gesetz verboten waren zu essen und er hörte die Stimme, nimm und iss, nein, keineswegs. Dreimal das Ganze, nimm und iss, nein, mache ich nicht, das ist gegen das Gesetz. Und dann die Stimme Gottes, was Gott gereinigt und geheiligt hatte, das nenn du nicht unrein. Und der Bruder sagte, du, wir feiern das Abendmahl geheiligt und rein, nenn es bitte nicht unrein. Und das war der Punkt, das war das Wort der Weisheit. Da gab es einen Knacks bei ihm und er konnte seitdem freudig mit uns Abendmahl feiern. Also Worte der Weisheit so ganz konkret in die Situation. Ein anderes Beispiel, oft ist es ja so das Einfache, was göttlich ist, so das ganz Schlichte. Da streiten sich Gelehrte über das Abendmahl. Brot und Blut, ist das nun der Leib Christi? Bedeutet er Leib Christi? Wird das verwandelt? Ist es hinterher noch nach der Verwandlung, nach dem Abendmahl noch Leib Christi oder nicht mehr? Da kann man sich die Köpfe einschlagen. Ein schlichter Bruder lächelt und sagt, im Abendmahl ist mir Christus ganz nahe. Im Abendmahl ist mir Christus ganz nahe. Das ist es. Genau. Das stellt alle Weisheit in den Schatten, alle menschliche, auch theologische Weisheit. Ein letztes Beispiel, zwei Pfarrer, ein Evangelist, der bei uns auch Evangelisation in der DDR-Zeit durchführte und ein, möchte sagen, charismatischer Lehrer, dem ich viel zu verdanken habe. Sie treffen sich beide am Anfang der Pfarrertagung auf der Treppe und der Bruder Evangelist hatte so richtig so eine traurige Miene und sagte, ach du meine Güte, dies und jenes, erzählte so kurz seine Sorgen. Und Pfarrer Küttner, dieser ja, möchte sagen, charismatische Lehrer, der fragte ihn: Hast du das alles Jesus übergeben? Deine Sorgen. Und der Evangelist sagt: Ja, natürlich. Und Frau Küttner meinte: Dann lass es dort. Drehte sich um und ging die Treppe hoch. Und das war's. Das hatte der Bruder bekannt in seiner Ansage. Genau das war der Punkt. Lass es dort. Und er konnte es lassen in dem Augenblick. Das ist die Weisheit, die Gott schenkt der Gemeinde. Davon gebe uns Gott sehr viel. Was können wir heute mitnehmen? Auf jeden Fall das Wissen, wir haben einen großen, einen wunderbaren Gott. Der Schöpfer des Universums. Wir könnten auch hier in den Mikrokosmos gehen, genauso wunderbar, in die Gene, die Erbanlagen, das ist alles wunderbar. Und den dürfen wir Vater nennen. Dessen Kinder sind wir, die Erben sind wir. Was muss da auf uns warten in der himmlischen Herrlichkeit? Unvorstellbar. Vielleicht darf das mehr unseren Alltag berühren und beeinflussen, wenn wir Nöte haben, wenn wir depressiv sind. Vielleicht können wir da noch viel mehr erwarten an Stärkung. Wir, seine Kinder, seine Erben, geliebt. Ich habe dich je und je geliebt. Er hat einen Weg für uns, den wir gehen können. Auf jeden Fall. Und wenn der noch so steinig und noch so schwer ist. Aber er geht ja mit und er ist das Ziel auch des Weges. Und er hat auch ein Wort für uns, von dem sich leben lässt. Das Wort, das von außen auf uns zukommt. Das uns meist zugesprochen wird. Vielleicht von einem anderen in der Seelsorge. Also ich habe das so oft erlebt, gerade in der Seelsorge, so war ganz schlicht, das war's, wie von ähnlich den Beispielen, die ich hier erzählt hatte. So ganz schlicht. Seelsorge ist wichtig. Durch den Bruder oder die Schwester. Aber auch manchmal das Bibellesen, das Gebet. Ganz zum Schluss ein Wort möchte ich auch sagen, das ein Wort der Weisheit, das mir sehr gefallen hat. Ich hatte es mal gelesen jetzt. Was das Gebet betrifft. Und wo wir denken, ja, da tut sie überhaupt nichts. Gott gibt uns entweder, was wir bitten, oder er gibt uns, was wir erbeten hätten, wenn wir all das wüssten, was er weiß.